Sie hören den Kurier.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, ich darf Ihnen mitteilen, dass ich heute einstimmig im Parteivorstand der Neuen Volkspartei zum geschäftsführenden Bundesparteiobmann bestellt wurde und gleichzeitig auch damit zum Kandidaten für den Bundeskanzler in den Konsultationen dann mit dem Bundespräsidenten.
Der König ist tot, es lebe der König. Nur einen Tag nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz als Bundesparteichef der ÖVP hat die Partei heute seinen Nachfolger gewählt. Karl Nehammer soll die angeschlagene Bundes-ÖVP übernehmen und rasch wieder auf Kurs bringen. Herausforderungen gibt es genug. Noch immer droht der Partei durch die Inseratenaffäre ein neuer Untersuchungsausschuss. Die Grünen haben gerade beim Lobautunnel die ÖVP überrumpelt und wir haben ja noch immer eine Pandemie, bei der die neue Omikron-Variante heftig an die Tür klopft. Aber kann Nehammer Kanzler? Wie wird er seine Partei im Griff haben oder werden die Landeshauptleute alles diktieren? Und was bedeutet die Rochade für die Regierung und das Land? Fragen, die uns gleich die Politologin Katrin Steiner-Hemmele beantworten wird. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Am Montag dürfte es soweit sein. Dann wird Karl Nehammer beim Bundespräsidenten sitzen und zum 19. Bundeskanzler der Zweiten Republik angelobt werden. Mit ihm auch gleich drei neue Minister, die Nehammer vorgestellt hat. Nehammers Nachfolger im Innenministerium wird Gerhard Karner. Er kommt aus Niederösterreich und hat eine lange gemeinsame Karriere mit Nehammer vorzuweisen. Nach dem Rückzug von Finanzminister Gernot Blümel wird der Vorarlberger Magnus Brunner neuer Chef über die Finanzen. Er war zuletzt Staatssekretär im Verkehrsministerium. Und statt Heinz Fassmann wird nun der Steirer Martin Polaschek, Rektor der Uni Graz, das Bildungsministerium leiten. Dazu hat sich Nehammer eine junge Frau aus Oberösterreich als Staatssekretärin ins Kanzleramt geholt, Claudia Blackholm. Die 26-Jährige ist Bundesobfrau der JVP, also der jungen ÖVP, und sitzt seit 4 Jahren im Nationalrat. Die Kurzvertraute und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, sie stammt übrigens aus Kärnten, hat ihren Job behalten dürfen. Ja, warum ich die Bundesländer so betone? Sebastian Kurz hat sich bei seiner Parteiübernahme ein Durchgriffsrecht gesichert. Damit dürfte es jetzt aber eher vorbei sein. Karl Nehammer hat zwar betont, dass er dieses Recht nicht abgeben werde, aber gleichzeitig mit allen in der ÖVP-Partei sprechen will. Aber einen kleinen Vorgeschmack hat er heute schon bekommen. Nach den Beratungen war es der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der den designierten Bildungsminister Polaschek und auch gleich den neuen Parteichef Karl Nehammer den Medien verkündet hat. Nehammer selbst hat sich dann bei seiner Pressekonferenz nicht lange mit Personalien aufgehalten, sondern hat gleich einmal die Bekämpfung der Pandemie in den Vordergrund gerückt.
Die eigene Freiheit sollte dort enden, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und die Freiheit heißt es auch, eine Entscheidung zu treffen, nämlich solidarisch zu sein mit einer Gesellschaft. Und mit der Solidarität auch dafür zu sorgen, dass wir die Freiheit, die wir alle so sehr lieben, auch wieder zurückbekommen können. Und wodurch wird die Freiheit eingeschränkt? Durch das Virus. Nicht durch politische Agitation, nicht durch parteipolitische Entscheidungen, sondern aufgrund dessen, dass uns das Virus, das Coronavirus, schon viel zu lange belastet, einschränkt und es jetzt einfach notwendig macht, dass wir einen Grundsatz leben, der heute schon immer wieder tendiert, in Vergessenheit zu geraten, nämlich dass Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit eines bedingt. Wir alle, die in unserem geliebten Land leben, haben gemeinsam Rechte, aber eben auch Pflichten.
Der Umgang mit der Pandemie wird also sicher auch über die Haltbarkeitsdauer von Karl Nehammer bestimmen, aber auch die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner, den Grünen. Denn Neuwahlen kann die ÖVP derzeit so gar nicht gebrauchen. Einerseits, weil die Umfragezahlen der ÖVP im Keller sind, andererseits, weil Niederösterreich in 13 Monaten Neuwahlen hat. Und da will Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geordnete Verhältnisse vor der Wahl. Das Tüpfelchen auf dem i, das die ÖVP-Personalrochaden erst ausgelöst hat, dürfte der grüne Alleingang beim Lobautunnel gewesen sein. Denn neben der Wiener SPÖ wurde da auch die niederösterreichische ÖVP kalt erwischt. Es werden also noch interessante Wochen. Dazu begrüße ich jetzt die Politologin Katrin Steiner-Hemmele bei mir. Frau Steiner-Hemmele, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Sehr gerne.
Frau Steiner-Hemmele, Karl Nehammer hat in seiner ersten Rede zwar kurz seinem Vorgänger Sebastian Kurz gedankt, dann aber sofort den Fokus auf die Pandemiebekämpfung gerichtet. Ein kluger Schachzug?
Auf jeden Fall. Die Erwartung der Bevölkerung ist, mitten im Lockdown bald zu wissen, wie es weitergeht, wie die Weihnachtsferien gestaltet werden können. Die Wirtschaft, der Handel, die Tourismusbetriebe, alle drängen. Sie wollen sich jetzt nicht mehr mit Internas der ÖVP beschäftigen, sondern eine handlungs- und vor allem entscheidungsfähige Regierung sehen. Und auch der Koalitionspartner, glaube ich, drängt darauf, dass man zurückkehrt zum Tagesgeschäft. Und das, glaube ich, wollte auch Karl Nehammer vor allem natürlich vermitteln.
Auffällig ist ja, dass die niederösterreichische ÖVP mit Kanzler und Innenminister jetzt zwei sehr zentrale Positionen besetzen konnte. Hat sich da die niederösterreichische Landeshauptfrau Hanni Mikl-Leitner in der Partei durchgesetzt?
Es ist sicher eine Mischung Einfluss der Bundesländer, Rückkehr auch der Landesparteiobleute in den Entscheidungszirkel, in den inneren Zirkel. Aber es spielt natürlich auch eine Rolle, welche Personen stehen überhaupt zur Verfügung für diese Ämter, wer ist geeignet. Und es ging ja jetzt nicht nur darum, einen Bundesparteiobmann zu finden oder einen neuen Bundeskanzler, sondern eine Person, die beides kann. Und das noch relativ rasch, weil man kann ja jetzt auch nicht eben noch einmal mitten in der Pandemie im Lockdown quasi tagelang suchen, wenn man als Kanzlerpartei, als staatstragende Partei sich präsentieren möchte. Also es war sicher einerseits, wer stand denn überhaupt zur Auswahl, wen hat man als geeignet erachtet, und natürlich ist es kein Nachteil, wenn man dann noch ein großes Bundesland und auch einen großen Bund mit dem ÖAIB im Rücken hat. Aber natürlich der Innenminister dann diesen auch noch aus Niederösterreich nachbesetzen zu können, das ist schon eine Konzession an Niederösterreich, aber natürlich auch an Karl Nehammer. Die beiden sind sicher aus ihrer vorhergehenden Tätigkeit bestens bekannt, und Karl Nehammer lag sicher auch am Herzen, sein Ministerium, sein Ressort an jemanden zu übergeben, den er bereits kennt und dessen Arbeit er wahrscheinlich auch gut einschätzen kann.
Angekündigt hat die ersten Personalrochaden aber ausgerechnet der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Wird der Nehammer vielleicht ein bisschen gleich ausgerichtet, wer jetzt das Sagen hat?
Das war tatsächlich erstaunlich, dass Hermann Schützenhöfer hier vor der Pressekonferenz vor die Tür tritt und dann gleich auch die wichtigsten Entscheidungen oder zumindest zwei bekannt gibt. Selbstverständlich, die Steiermark war nicht vertreten in der letzten Bundesregierung. Das war auch sicher schmerzhaft für dieses auch sehr Wählerinnen und bevölkerungsreiche Bundesland, und diese Situation wurde jetzt einfach verändert. Und Hermann Schützenhöfer hat auch als einer der ersten Landeshauptleute immer sehr deutliche Worte gefunden, wenn es darum gegangen ist, ob Sebastian Kurz eine Chance hat auf Rückkehr, das nämlich immer relativ deutlich eben als in den Bereich des Theoretischen verwiesen. Und natürlich kehrt jetzt ein Teil dieser alten ÖVP, dieser schwarzen ÖVP zurück. Das ist zunächst einmal, glaube ich, gar kein so großer Nachteil, außer sie fallen in alte Muster zurück und beginnen wieder in der Öffentlichkeit, sich ihre Differenzen auszurichten.
Kommen wir mal ein bisschen mehr zu der heutigen Antrittsrede von dem designierten Bundeskanzler Karl Nehammer. Auffällig war schon der Unterschied zu dem Ich-Menschen Sebastian Kurz, dass Nehammer sehr viel von einem Wir gesprochen hat, sehr viel vom Team gesprochen hat. Ist das eine Taktik gewesen oder ist das einfach sein Naturell?
Er hat vor allem seine Werte betont und diese Rückkehr zur Volkspartei. Man muss vielleicht dabei mit bedenken, dass er als Innenminister eine andere Rolle gespielt hat, als wie jetzt als Kanzler spielen muss. Ein Innenminister ist ein Scharfmacher, ein Law-and-Order-Mann, der hat auch, Karl Nehammer hat hier oft sehr deutliche Worte gefunden. Also im Grunde keine Rolle, die unabhängig, welche Person dieses Amt ausfüllt, aber keine Rolle, die sehr sympathisch macht. Ein Bundeskanzler lebt natürlich sehr stark von der Überparteilichkeit auch, natürlich auch sehr stark von der persönlichen Autorität. Und diese Rede war sicher schon ein wenig auch der Versuch, hier ins neue Fach zu wechseln, wenn man so möchte. Diese Betonung auf dem Wir, auch auf der Solidarität, was ja besonders erstaunlich ist, weil Solidarität eigentlich ein Begriff eher der Sozialdemokratie ist, vom Wording. Er hat auch nicht sich jetzt auf christliche Wurzeln berufen, was man vielleicht auch erwarten hätte können. Aber für ihn steht natürlich jetzt im Vordergrund vom Scharfmacher, Innenminister zum quasi verbindlichen und natürlich vor allem auch verantwortlichen Bundeskanzler zu werden.
Sie haben es bereits angesprochen, vom Scharfmacher jetzt zum Bundeskanzler, aber bleiben wir noch ganz kurz auch bei Sebastian Kurz. War das ein Fehler, dass die Partei sich die letzten Jahre so stark auf Sebastian Kurz fokussiert hat? Und auch Karl Nehammer hat ja nicht, wenn nicht zum engsten Kreis, aber auch zum Kreis von Sebastian Kurz schon gehört. Kann er das jetzt ablegen?
Das Wichtigste jetzt für die ÖVP ist, dass in dieser neuen Regierungsmannschaft oder diesem Team keine Personen mehr sind, die in irgendwelchen Chats auftauchen. Ich denke, das war das Damoklesschwert, das jetzt immer über der ÖVP gebaumelt hat und natürlich sie auch gelähmt hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob in diesen vielen Chats, die uns nicht bekannt sind, welche Namen hier noch genannt werden oder in Verbindung gebracht werden mit Postenschacher, mit Korruptionsvorwürfen und so weiter. Weil die eine Ebene ist natürlich das Strafrechtliche. Da tut es jetzt auch gut, dass Sebastian Kurz und auch Gernot Blümel aus der Öffentlichkeit sich zurückgezogen haben und nicht mehr so mit der Partei jetzt auch in Verbindung gebracht werden können, dadurch zumindest aktuell. Aber natürlich dürfen auch keine anderen Namen des jetzigen Teams mehr dort auftauchen. Das wird sich in den nächsten Monaten natürlich zeigen. Und ansonsten ist es für Karl Nehammer wichtig, dass er eine eigene Handschrift zeigen kann und darf. Ich denke, die Landesobleute werden ihm das natürlich auch zugestehen. Also eigentlich hätte man fast noch mehr Veränderung im Regierungsteam erwarten können. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gab eine Nacht, die war wohl sehr kurz und mit vielen Telefonaten gefüllt. Und da lässt sich natürlich auch dann nicht so schnell für einen, man muss schon sagen, in den letzten Jahren waren das eher Schleudersitze in der Regierung, so schnell so viele Interessenten, qualifizierte Interessenten vielleicht finden.
Ich würde mit Ihnen auch gerne die Ministerriege, jetzt die neuen Minister durchgehen. Fangen wir vielleicht beim Innenminister an. Gerhard Karner, eben aus Niederösterreich, gilt als Law and Order Mann. Was kann man sich da erwarten, dass einfach der Kurs von Nehammer weitergeführt wird?
Der Kurs von Sebastian Kurz, von Karl Nehammer, der ja auch durchaus erfolgreich war, wenn man Wahlergebnisse betrachtet. Die restriktive Zuwanderungspolitik war vielen Wählerinnen und Wählern der ÖVP wichtig. Sie ist vor allem wichtig, damit natürlich dieses Feld nicht der FPÖ alleine überlassen wird. Ich denke, das ist schon der Plan der ÖVP. Die Frage ist jetzt selbstverständlich, inwieweit die Grünen hier auch mitspielen. Wir wissen oder wir rechnen damit, dass diese persönliche Achse zwischen Werner Kogler und Karl Nehammer natürlich intakt ist. Ist sie das aber auch mit Gerhard Karner? Und vor allem kann das immer diese grundsätzlichen inhaltlichen Differenzen dann am Ende auch überbrücken.
Schauen wir uns mal Magnus Brunn an, der ist neuer Finanzminister. Wird er da viel Handlungsspielraum haben oder ist da durch die Pandemie eh alles vorgezeichnet?
Das neue Budget ist bestellt. Magnus Brunner hat dadurch ein wenig mehr Zeit, vielleicht sich einzuarbeiten wie manch andere seiner Kollegen. Er ist ja auch schon bereits bekannt, zwar nur als Staatssekretär, nicht so sehr in der Öffentlichkeit, aber sehr wohl als Kollege innerhalb der Regierung. Da werden sich nicht nur die Vollberger Landespartei etwas gedacht haben, ihn zu bestellen, sondern natürlich auch Karl Nehammer. Aber das Finanzministerium ist natürlich ein ganz zentrales Ressort, aber auch ein Ressort, wo die Gefahr des Scheiterns sehr groß ist. Immerhin darf man nicht vergessen, Ziel der ÖVP war es, immer ein ausgeglichenes Budget zu schaffen. Und das dürfte aufgrund der Pandemie natürlich für die nächsten Jahre sehr schwer sein. Also da wird auch wird es auch sehr, sehr spannend sein zu beobachten, welches kommunikative Geschick hier Magnus Brunner dann an den Tag legt.
Einfacher ist es vielleicht, das zu beurteilen beim Bildungsministerium, weil da haben wir mit den Schulen etwas sehr Angreifbares sozusagen. Heinz Fassmann ist in der Pandemie eigentlich zuletzt vor allem für offene Schulen eingetreten, also trotz hohen Inzidenzen die Schulen offen zu halten. Was ist hier von Martin Polaschek als Bildungsminister zu erwarten?
Heinz Fassmann war ja auch in den letzten Wochen sehr stark in der Kritik, dass er im falschen Moment zu viel Freiraum gelassen hat den Schulen, dass auch er zu wenig Vorgaben gegeben hat innerhalb der Pandemie, zu spät. Also er hat seinen Sessel zur Verfügung gestellt. Inwieweit sein Rückzug auch wirklich freiwillig erfolgte, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Aber mit Martin Polaschek rückt eigentlich ein sehr ähnliches ist der Nachfolger sehr ähnlich, er ist kein Parteisoldat, er kommt auch eher von der Universität als wir aus dem Schulbereich. Also wir werden sehen, was er hier für neue Akzente setzt. Sein Vorteil vor allem ist jetzt natürlich, er hat noch keine Versprechen abgegeben, so wie es Heinz Fassmann getan hat. Er war ja mit seiner Position, die Schulen müssen um jeden Preis offen bleiben, so eingemauert, dass ohne Gesichtsverlust hier keine Änderung möglich gewesen wäre. Also ich gehe davon aus, dass der neue Bildungsminister zumindest auch seinen Verbleib in der Regierung nicht junktimiert mit der Forderung, die Schulen dürfen nicht geschlossen werden.
Kehren wir jetzt nochmal zu Karl Nehammer zurück. Der hat als Innenminister ja nicht gerade hohe Beliebtheitswerte gehabt. Das ist aber einem Innenminister immanent. Ist das für Nehammer jetzt ein Problem oder kann er da sehr schnell an Beliebtheit vielleicht auch zulegen? Und kann Nehammer auch den Kanzler?
Das werden vor allem Umfragen auch zeigen, inwieweit dieser Neustart der ÖVP glaubhaft vermittelt werden kann. Gelingt es ihm natürlich in Umfragen zumindest wieder auf Platz 1 vorzustoßen, dann stärkt sich auch sein Rückhalt in der Partei und das sozusagen sind dann bedingende Konditionen, die sich dann gegenseitig hinaufschaukeln würden. Oberkanzler kann, Voraussetzungen dafür hat er, kann er vor allem Kanzler und Parteiobmann. Er kennt ja auch die Partei als ehemaliger Generalsekretär sehr gut. Das Einzige, was vielleicht die große Unbekannte ist noch, ist ein wenig sein Wahlkampftalent als Spitzenkandidat oder überhaupt seine rhetorischen Fähigkeiten. Das Ganze, glaube ich, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Er hat auch jedenfalls Zeit, sich hier einzuleben in diese Rolle, auch an seinen Sympathiewerten zu arbeiten. Johanna Mikl-Leitner hat ja gezeigt, auch sie als Innenministerin wenig sympathisch als Landeshauptfrau, dann sehr erfolgreich und das hing natürlich auch mit einer hohen Sympathie zusammen. Aber Karl Nehammer hat Zeit, hier hineinzuwachsen, weil inmitten einer Pandemie, glaube ich, würde niemand vorgezogene Neuwahlen verstehen aus Sicht der Bevölkerung und ich sehe auch bei den Parteien bis vielleicht auf die NEOS und die FPÖ kein hohes Interesse an vorgezogenen Neuwahlen.
Dennoch muss ich das fragen, in der Pandemie haben wir jetzt mittlerweile den dritten Bundeskanzler. Das ist für eine staatstragende Partei wie die ÖVP also wirklich kein gutes Zeugnis. Wird sich das nicht langfristig auch auf das Wahlverhalten auswirken?
Selbstverständlich, Wähler sind sehr mobil, Stammwähler gibt es keine mehr und Stimmungen, Themen, aktuelle Themen beeinflussen Wahlgänge ganz massiv. Das haben wir schon 2017 gesehen, da war es das Thema Zuwanderung. Wir haben es 2019 gesehen mit dem Klimathema und wir werden sehen, wann die nächste Wahl ist und welches Thema dann auf der Agenda steht. Corona dürfte hoffentlich dann eher bilanzierend im Rückblick betrachtet werden. Aber natürlich muss jede Partei beginnen, um jeden Wähler auch sich zu bemühen in jeder Kampagne. Und das ist natürlich jetzt für die ÖVP die Schere, zu sagen, einerseits wollen wir stabile, langfristige Planungen machen. Andererseits, dieses Schielen auf Umfragen wird natürlich auch weiterhin passieren und schadet dann wieder dem täglichen Prozess. Fazit: für alle Parteien wird es in den nächsten Jahren eine große Herausforderung sein, das polarisierende Klima wieder zu beruhigen, auch in der Bevölkerung. Und ich glaube, da kann man jetzt allen nur empfehlen, mit gutem Beispiel voranzugehen und vor allem den gegenseitigen Umgang so zu pflegen, dass die Bevölkerung sieht, dieser Regierung, auch dem politischen System, kann man vertrauen. Und die Verfassung bietet diese Möglichkeiten für fliegende Wechsel beim Kanzler, aber auch in der Koalition. Und die Bevölkerung erwartet sich einfach, dass hier gearbeitet wird.
Kommen wir noch ganz kurz zur letzten Frage, und zwar eben die Zusammenarbeit in der Regierung. Da haben die Grünen in Form von der Umweltministerin Leonore Gewessler jetzt den Lobautunnel abgesagt. Das dürfte ziemlich ein schweres Fall gegenüber der ÖVP gewesen sein. Die wurde da relativ überrumpelt in diesem Machtvakuum, was jetzt geherrscht hat. Wie kann man hier das gegenseitige Vertrauen wieder aufbauen und wie gut können die Grünen und die ÖVP in den nächsten Monaten zusammenarbeiten?
Ich glaube, die Grünen wurden ein wenig unterschätzt, welchen Zug zum Tor sie dann doch entwickeln können und wie sehr sie auch die Schwäche ihres Koalitionspartners ausnutzen. Da muss die ÖVP sich auch erst daran gewöhnen. Aber im Endeffekt gibt es zwei Möglichkeiten. Im Moment schweißt die Pandemie sicher noch zusammen, aber was kommt danach? Die zwei Möglichkeiten sind, man findet gemeinsame Projekte. Das Thema Pflege etwa bietet sich natürlich an, auch alle anderen, auch Veränderungen gesellschaftlich, wirtschaftspolitisch, die Pandemie natürlich nach sich zieht. Oder jede Partei gesteht der anderen, den jeweiligen Regierungspartner, quasi Leuchtturmprojekte zu und jeder darf sich hier irgendwie auf einem bestimmten Feld verwirklichen. Welches Modell dann Karl Nehammer jetzt mit dem neuen Team und eben auch mit den Grünen finden wird, das wird spannend, aber zunächst gilt es einmal natürlich, aus dem Lockdown wieder herauszukommen.
Frau Steiner-Hemmele, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, und die angesprochene niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist morgen zu Gast im Club 3, dem neuen Politik-Talk von Kurier, Krone und Profil. Sie wird darin zu den Rochaden in der ÖVP und zum neuen Bundeskanzler Stellung nehmen. Die besten Saga gibt es als Video auf kurier.at und das ganze Gespräch als Daily Podcast Spezial morgen um 17 Uhr. Also nicht verpassen. Für heute war es das von mir. Noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich wieder einmal der fabulöse Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.